muss ich nochmal machen. Was finden wir, wenn du deine Bibel dabei hast, was findest du am Anfang von diesem Kapitel? Da sind auch Frauen dabei. Frauen, die auch diese Botschaft hören und viel lernen von Jesus. Und sie unterstützen ihn. Sie helfen ihm mit das, was sie haben, mit ihrem Geld. Was nicht, ich meine, nicht normal war damals, dass Frauen eine Gruppe von Männern unterstützten und geholfen haben. In Vers 4 fangen wir an, ein Gleichnis zu lesen. Und Jesus benutzte diese kleinen Geschichten, um etwas Wichtiges zu sagen. Als Kind in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, haben wir so diese Definition von Gleichnis gelernt. A earthly story with a heavenly meaning. So haben wir das gelernt. Eine irdische Geschichte mit einer himmlischen Bedeutung. Und so sind sie. Lesen wir Lukas 8, 4 bis 8. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämen, auch zu säen seine Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg, wurde zertreten. Die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ein Gleichnis ist eine Analogie. Und Jesus benutzte als Anschauungsmittel etwas aus dem Leben, was die Menschen verstehen konnten. Und er legte diese Sachen oder Dinge neben ein Prinzip aus dem Reich Gottes, aus etwas, das Gott sagen wollte zu den Menschen. Und hier, sein Grund war, sein Anliegen ist, dass man das Reich Gottes besser versteht. Eigentlich fragte Jesus: Welcher Boden bist du? Was bist du für Erde oder ein Boden? Der Weg, wenn es lange nicht regnet, man geht spazieren im Wald oder auf dem Berg, wie sind die Wege? Nicht jetzt, voll mit Laub, aber wenn der Laub nicht da ist, wie sind die Wege? Bitte? Fest, hart. Gottes Samen findet keine Chance. Oder bist du ein Fels? Steinhart auch, aber gibt es etwas, ein Riss oder irgendwas, wo der Samen einen Platz findet? Ein bisschen Nahrung für Gottes Botschaft ist da. Aber was passiert? Was haben wir gelesen? Es ging auf, aber dann verdorrte der Samen, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Ein bisschen Feuchtigkeit, ein bisschen Nahrung ist da, aber dann hört es auf. Was ist mit den Dornen? Vielleicht bist du ein Dornenbusch. Du bist in der Welt und von der Welt. Du entscheidest dich für die Welt und erlaubst einen zu großen Einfluss auf dein Leben einzuüben. Und Gottes Wort ersticht, erstickt. Oder bist du gutes Land? Wer hier ist Bauer? Wir haben wenige Bauer unter uns. Wer pflanzt was gerne? Ja, okay, einige haben wir. Wer hat einen grünen Daumen? Meine ist nicht grün. Und mit Susan, sie pflanzt am meisten unsere Sachen. Manche sind gut, manche nicht so gut. Was passiert, wenn das Land, die Erde, gut ist? Wie hier in Niedersachsen. Ist es auch bei euch? Redet man bei euch, wie gut die Erde ist dort? Oder ist das nur eine begrenzte Sache in Deutschland?
Ja, teils, teils.
Teils, teils. Es kommt darauf an. Aber da, wo das Land gut ist, da geht die Samen auf. Und was sagt er? Gottes Wort geht auf in deinem Leben. Und es wird durch deine Frucht sichtbar. Das hat mich an etwas, das Paulus gesagt hat, im Galaterbrief. Als er über die Frucht des Geistes gesprochen hat. Was sagt er dort? Wie sieht diese Frucht aus? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Dem allen widerspricht das Gesetz nicht. Alle, die zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften, Begierden gekreuzigt. Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen. Wir wollen nicht prallen, nicht miteinander streiten und einander nichts nachtragen. Als seine Jünger, als die Jünger Jesu, ihn fragten, warum, weshalb benutzt du Gleichnisse? Erklärte Jesus ihnen, dass sie ihm einen Weg geben, um denen, die Gott berufen hatte, das Reich zu öffnen und es vor anderen zu verstecken. Genau seine Worte, dass sie es sehen und doch nicht sehen, hören und nicht verstehen. Was ich interessant hier finde, ist, dass der Ertrag von seinem Samen hängt nicht von der Kraft des Samens ab, sondern von dem Boden, auf den es fällt. Die Kraft des Reiches kann nicht geleugnet werden. Aber der Same kann abgelehnt werden. Und dieses Gleichnis drängt uns dazu, die Fragen, einige wahrscheinlich, aber eine Frage zumindest zu stellen. Welcher Boden werden wir? Welche Frucht wird in unserem Leben sichtbar? Und diese Frucht zeigt unsere Bereitschaft, die Wahrheiten des Reiches tief in unser Herzen eindringen zu lassen. Und das betone ich, eindringen zu lassen. Das ist wichtig, wenn man solche Stellen Bibelverse liest. Alle, die offene Herzen haben, bekommen tiefe Einblicke in das Wesen des Reiches, wer Gott ist. Und diejenigen aber, die sich weigern, ihren Sinn für die wahre Natur des Reiches zu öffnen, machen die Gleichnisse wenig Sinn. Das ist sehr wichtig, in diesem Zusammenhang zu verstehen, wie Jesus das hier meinte. Und dann kommt noch ein Beispiel dazu. Jesus möchte so sehr, dass seine Jünger verstehen, alle, die zuhören, die zwölf, die Frauen, ein paar anderen wahrscheinlich waren auch dabei. Wie sieht Jüngerschaft aus? Und dann benutzt er ein Beispiel, was wir mit den Kindern lieben gern lesen. Niemand zündet aber ein Licht an und bedeckt es mit einem Gefäß oder setzt es unter eine Bank, sondern er setzt es auf ein Leuchter, auf das, wer hineingeht, das Licht sehe. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird, auch nichts geheim, was nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. So seht nun darauf, wie er ihr hört. Denn wer da hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er meint zu haben. Gott möchte, dass wenn wir seine Botschaft verstehen und annehmen, uns für Jesus entscheiden, dass wir immer weiter in seinem Reich wachsen. Besser verstehen, was unsere Rolle ist, wozu Gott uns zu diesem Ort, Platz in unserem Leben gebracht hat, damit wir helle Lichter für ihn in einer dunklen und verwirrten Welt sind. Das ist sein Wunsch für seine Kinder, für seine Jünger. Und das ist für mich, das ist eine natürliche Entwicklung in unserer Beziehung zu Gott. Aber nicht vergessen, dass Gott uns sehr geduldig ist und gibt uns die Zeit, die wir brauchen, in ihm zu wachsen, sodass wir tiefe Wurzeln schlagen können. Er schenkt uns die Gelegenheit. Er zeigt uns, wo das Wasser ist, wo die Nahrung ist, die wir brauchen. Aber Jesus ist noch nicht fertig in diesem Zusammenhang. Wir werden jetzt an eine sehr hohe Berufung in den Versen 19 bis 21 erinnert. Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm und konnten wegen der Menge nicht zu ihm gelangen. Da wurde ihm gesagt, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen, wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun. Als ich diese Stelle diese Woche gelesen habe, kam immer wieder, oder als ich mehrmals diese Stelle gelesen habe diese Woche, kam immer wieder nicht nur diese Worte, sondern auch, was Jesus zu Johannes am Kreuz gesagt hat. Wenn ich nicht irre, es war Johannes, glaube ich. Seine Mutter stand unten am Fuß des Kreuzes. Johannes, ein paar andere Frauen waren auch da. Und er sagte zu Johannes, so ähnlich, hier ist deine Mutter, hier ist dein Sohn. Er kümmert sich um seine Mutter. Er kümmerte sich um seine Familie. Aber hier macht Jesus ganz deutlich, wenn ihr mich nicht nachfolgt, gehört ihr nicht zu meiner Familie. Und viele sagen, als seine Mutter und Brüder da draußen standen, Theologen meinen, sie war nicht da, um ihn begeistert zu empfangen, zu sagen, ach, du machst das toll. Nee, sie wollten, dass er weggeht, dass er diese blöde Sache nicht mehr sagt, was er sagt. Sie haben ihm noch nicht geglaubt. Sie haben auch Zweifel gehabt. Und viele meinen, wenn Jesus das klar darstellt, er sagt, wenn ihr zu mir gehört, dann seid ihr meine Familie. Er betont, wie stark eine geistliche Familie ist. Für ihn damals, aber auch für uns heute. Wir sind dazu berufen, die enge Familie Jesu, von Jesus zu sein. Und jetzt kommt etwas, was für mich erstaunlich ist, wenn man denkt, er war mit Jünger, teilweise Fischer, und sie kannten sich aus. Das kann man nicht sehr gut sehen. In einem Sturm auf diesem See. Vielleicht war dieser Sturm gewaltiger als was sie je erlebt haben. Das weiß ich nicht. Wie viele Stürme hast du erlebt? Bist du gerade mitten in einem Sturm? Oder ist der See im Moment für dich ruhig? Diese Worte von Jesus sind auch für uns heute. Er sagte, und es begab sich an einem Tag, dass er in ein Boot stieg mit seinen Jüngern. Und er sprach zu ihnen, lasst uns ans andere Ufer des Sees fahren. Und sie stießen vom Land ab. Und als sie fuhren, schlief er ein. Und es kam ein Windwirbel über den See und die Wellen überfielen sie. Sie waren in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Da stand er auf, bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers, sie legten sich. Und es ward eine Stille. Er sprach aber zu ihnen, wo ist euer Glaube? Sie fürchteten sich aber und wunderten sich und sprachen untereinander, wer ist dieser, dass er auch dem Wind und dem Wasser gebietet und sie sind ihm gehorsam? Sogar, möchte ich dazu sagen. Es ist für mich klar, dass das Herz von dieser Geschichte, dieser Frage von Jesus ist, wo ist euer Glaube? Und diese Frage müssen wir auch beantworten. Besonders in den turbulenten Zeiten, in denen wir heute leben. Diese Geschichte ist nicht nur relevant, es ist zentral zu unserem Verständnis vom Leben überhaupt. Es ist, als ob Jesus die Frage stellt, in welcher Welt willst du leben? Jesus ruft uns auf, in einer Welt zu leben, wo sein Vater die Kontrolle hat. Wir sollen uns nicht vor den Sachen fürchten, wovor andere Angst haben. Wir können lernen, unsere Ängste abzugeben. Gott unsere Ängste abzugeben. Der uns schützen wird, solange wir uns gebrauchen will. Was stört Jesus am meisten an der Angst der Jünger? Ich habe den Eindruck, dass es anscheinend ist, ihre Ahnungslosigkeit. Wer im Boot mit denen ist? Wer schläft dort? Hallo? Wer ist dieser Mann? Dass Gott einen Plan für ihr Leben hat. Und deshalb sind sie sicher in diesem Moment, auch mitten in einem Sturm. Und wenn wir unser Leben nicht im Zusammenhang von Gottes Reich und seine ewigen Ziele sehen, dann ist es ganz in Ordnung, wenn wir voller Angst sind, wenn wir Angst haben. Aber wenn wir glauben, dass Gott alles in der Hand hat und auch ein Plan und Ziel für unser Leben, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Auch in welchem Zustand sich die Welt um uns befindet. Ich muss sagen, manchmal habe ich Angst. Und ich muss mich mit Gott ringen, mit ihm reden. Das gehört dazu. Das gehört auch in unserem Wachstumsprozess mit ihm. Zu lernen, wie wir unsere Ängste überwinden können. In Zusammenklang, in Einklang mit ihm. Und oft das bringt uns so viel tiefer in unsere Beziehung mit ihm. Aber manchmal fängt es mit Angst an. Mit das, was wir wirklich fürchten. Der nächste Abschnitt werde ich nicht ganz lesen. Aber es ging um die Heilung einem besessenen Mann. Das ist eine lange Stelle. Oh, zu weit. Aber ich habe fett gedruckt. Da. Ein paar Aussagen, die gut sind in dieser Geschichte. Und diese Heilung wirft heute noch Fragen auf, gebe ich zu, große Fragen, besonders wo es um den richtigen Umgang mit Tieren geht. Aber die offensichtlichste Lehre, die wir aus dieser Geschichte ziehen können, ist, dass Jesus mehr als genug Macht hat, mit Dämonen zu ringen. sogar Legionen von Dämonen zu besiegen. Und zweitens, dass es Satans Ziel, sein Endziel ist, Gottes Geschöpfe, Gottes Schöpfung zu zerstören. Der besessene Mann ist in einem schlimmen Umstand. Es geht ihm gar nicht gut. Und obwohl der Mann offensichtlich gefährlich ist und viele in diesem Dorf Angst vor ihm haben, hat Jesus keine Angst vor ihm. Er fragt die Dämonen nach ihren Namen. Und sie sagen Legion. Manche meinen, mindestens 100 Dämonen waren diesem Mann. Das ist eine Legion, oder? Römische Legion ist 100. Stimmt, 6000. Manche meinen 6000 Dämonen, okay, waren diesen Mann. Ein Haufen Dämonen auf jeden Fall waren in diesem Mann. Und haben ihn wirklich überwältigt. Und die Dämonen wollen nicht in die endgültige Verbannung und bitten Jesus, deshalb schickt uns nicht dort, sondern hey, da sind ein paar Schweine, schickt uns dorthin. Und es ist durch diese Bitte klar für mich, wer die Macht hier hat. Jesus Christus hat die Macht, das zu entscheiden. Wir modernen Menschen haben es schwer manchmal, dass Schweine zerstört wurden. Aber nicht vergessen, die Juden haben Schweine anders gesehen als wir. Sie waren eigentlich nichts und nichts, was sie anfassen wollten. Aber eine wichtige Frage ist, warum hat Jesus die Dämonen nicht einfach zerstört? Warum ist er auf ihre Bitte eingegangen? Vielleicht ist dies ein Hinweis darauf, dass der endgültige Sieg über Satan und seine Dämonen noch bevorsteht. Aber es ist eher möglich, dass Jesus allen Anwesenden deutlich machen will, was Satans Ziel eigentlich ist mit uns, mit Gottes Schöpfung. Indem er es den Dämonen erlaubt, in die Schweine zu fahren, worauf die Schweine in den See stürzen und ertrinken, gibt er allen die Möglichkeit zu sehen, mitzuerleben, dass Satan alles zerstören will, was Gott geschaffen hat. Der letzte Abschnitt bringt uns mit verzweifelten Menschen zusammen. Erstmal ein Mann, der verzweifelt Jesus sucht, da er seine einzige Tochter im Sterben liegt und eine Frau, die körperlich arg leidet. Und das lesen, werden wir lesen zusammen. Als Jesus zurückkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, der ein Vorsteher der Synagoge war, und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren, und die lag in den letzten Zügen. Und als er hinging, umdrängte ihn das Volk, und eine Frau hatte den Blutfluss seit 12 Jahren, die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt und konnte von niemandem geheilt werden. Die trat von hinten heran, berührte den Saum seines Gewändes und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach: Wer hat mich berührt? Gute Frage mit so vielen Menschen. Als er aber alles leugnete, sprach Petrus: Meister, das Volk drängt und duckt sich. Jesus aber sprach: Es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Da aber die Frau sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk, warum sie an ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Und als er noch redete, kam einer von den Leuten des Vorstehers der Synagoge und sprach: Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. Als aber Jesus das hörte, antwortete er ihm: Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Als er aber in das Haus kam, ließ er niemanden mit hineingehen als Petrus, Johannes, Jakobus und den Vater des Kindes und die Mutter. Sie weinten aber alle und klagten um sie. Er aber sprach: Weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber nahm sie bei der Hand und rief: Kind, steh auf. Und ihr Geist kam wieder und sie stand sogleich auf. Und er befahl, dass man sollte ihr zu essen geben. Und ihre Eltern entsetzten sich. Er aber gebot ihnen, niemandem zu sagen, was geschehen war. Was für eine machtvolle Geschichte. Was für eine Person ist dieser Mann, Jesus Christus, für dich? Wie oft betont Jesus: Glaube nur. Jesus hat gerade seinen Jüngern gesagt: Mama, wo ist euer Glaube?
Mama.
Sie glaubt, dass Mama hier ist. Sie weiß Bescheid. Wisst ihr Bescheid, wer Jesus Christus ist? Und was er in deinem Leben tun kann? Das ist der erste Schritt. Und dann kommt viele andere Schritte, wo wir mit Gott ringen müssen, manchmal. Mein Gebet und meine Hoffnung ist, dass ihr lang genug dabei bleibt, wo ihr Gottes Reich entdecken könnt und deutlich sehen, was Gott vorhat in deinem Leben. Und das ist machtvoll. Jesus ist nicht gekommen, um nur zu heilen, sondern um diese frohe Botschaft vom kommenden Reich Gottes zu verkünden. Und seine Wunde zeigen, ja, seine Macht, wer er ist. Das war ein Beweisstück für die Menschen damals, für uns heute. Es zeigt seine Autorität. Seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Aber der Zweck seines Wirkens bleibt für ihn gleich. Die Menschen zu erzählen, dass die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes für alle Menschen zugänglich ist, die ihm nachfolgen. Amen. Wow. In so einem Kapitel hat man eigentlich viele Fragen. Ich bin mit 11 Fragen angefangen. Dann habe ich das reduziert auf 6. Aber heute, mein Vorschlag ist, du kannst auch die 6 nehmen, da wechsle ich zurück. Bleiben wir bei einer Frage aus diesem ganzen Kapitel. Was von heute, von dem Text heute, wird dir in deinem Bestreben helfen, Jesus ähnlicher zu werden? Nur eine Frage. Ihr könnt die anderen sehen, wenn ihr die wollt. Aber bleiben wir bei einer Frage. Was hilft dir heute? Was nimmst du mit für dein Leben? Für dein Gang mit Jesus? So, wir machen wieder kleine Gruppen. 4, 5 Leute in einer Gruppe. Und besprechen wir diese letzte Frage. Okay? Kleine Gruppen.